Ja, es ist auch wieder schön, hier zu sein, bei euch zu sein. Inzwischen kennen wir uns ja auch so ein bisschen. Anni, als du das erzählt hast mit dem Wasser, ich wusste ja vorher schon, aber wie du es erzählt hast, habe ich mich erinnert an die Geschichte, als wir unser erstes Gemeindegebäude gebaut haben. Und gab es, wie man das so macht, so ein Einweihungsfest. Und wir hatten vorher auch alles, also ganz viel selber gebaut und hatten so ein paar Portugiesen, die uns geholfen haben bei der Armaturengeschichte, also mit dem ganzen Installation. Die Toiletten haben wir alle eingebaut. Und bei mir war es dann auch so, dass ich ganz früh, ich wollte als Erster rein, um dann vorzubereiten, weil die ganzen Gäste zum Eröffnungsgottesdienst kamen. Und ich kam rein und genau dasselbe. Ich bin wollte auf Toilette gehen, mach die Tür auf, alles unter Wasser. Und dann waren irgendwelche Dichtungen halt nicht gut gemacht. Ne? Und über Nacht hat sich das dann angesammelt und das war dann auch so ein Erlebnis. Wenn man dann so in Not ist, welche Kräfte man aber auch haben kann, oder? Also sofort angerufen, sofort alle zusammen die Sachen dann weggemacht und wir haben es tatsächlich auch noch geschafft, dann zum Eröffnungsgottesdienst. Ja, ja. Gut, ich beginne mal mit einer Geschichte. Das ist eine Sage, ein Mythos. Griechenland, das alte Griechenland. Es wird erzählt von Troja, Helena von Troja. Vielleicht kennt jemand diesen Begriff. Die schöne Helena von Troja. In den griechischen Kriegen wurde Troja erobert und geraubt wurde und entführt wurde Helena. Ja, und Menelaus, ihr damaliger Verlobter, macht sich auf die Suche. Er will Helena zurückholen. Und er baut eine kleine Flotte im Mittelmeer, ziehen sie los und schauen, wo könnte sie denn geraubt worden sein, wo könnte sie versteckt sein. Wochen vergehen, Monate vergehen, es kommt das zweite Jahr und Menelaus ist schon total verzweifelt, will schon aufgeben und zurückgehen. Dann macht er nochmal Station in einer kleinen persischen Hafenstadt, geht durch die Gassen und in einem Moment, als er durch die Gasse schaut, sieht er Helena, am Boden, sitzend, hockend, in Lumpen gekleidet, entehrt, entwürdigt, gebrochen. Er sieht diese Helena und es geht ihm wie ein Stich durchs Herz. Er bleibt stehen und dann ruft er mit aller Kraft durch diese Gasse: Helena, du bist Helena von Troja. Im selben Augenblick gibt's einen Ruck durch Helena. Ihre Schultern richten sich auf. Ein Glanz in ihre Augen kehrt zurück. Königliche Anmut kommt in ihre Bewegung. Sie steht auf und weiß wieder, wer sie ist. Ich bin Helena. Soweit die Geschichte von einer verlorenen Person, die durch den Zuspruch, wer du bist, wieder gerettet worden ist, in zweifacher Hinsicht. Und ich möchte mit euch heute über unsere Identität sprechen, wer wir sind, wer du bist, wer du wirklich bist. Denn das verlieren wir schnell aus den Augen, nur durch die ganzen Umstände in unserem Leben. Und habe einen relativ steilen Satz mitgebracht, der kommt aber noch. Zwischendurch überlege ich ja immer mal wieder auch, warum kommen denn Leute in Gemeinden? Habt ihr euch mal, habt ihr sicherlich die Frage mal gestellt. Warum kommen Leute überhaupt in die Gemeinde? Auch Leute, die noch nie in einer Kirche vielleicht waren. Meine These ist, neben manchen anderen Gründen ist, Menschen kommen überhaupt zu irgendeiner Gruppe, weil sie wissen wollen, werde ich gesehen? Bin ich irgendwie von Bedeutsamkeit hier in dieser Welt? Sieht man mich? Bin ich wertvoll? Das ist, glaube ich, einer der Hauptgründe, warum wir zu etwas gehen, werde ich gesehen. Bin ich wertvoll? Das ist einer der tiefsten Bedürfnisse in unserem Leben, diese Frage irgendwie beantwortet zu bekommen. Auf der Suche nach Bedeutsamkeit. Und wenn wir diese Würde, diese Wertschätzung, diesen Zuspruch im Leben, du bist, und jetzt kommt es, kostbar, wertvoll, angenommen, einzigartig, wenn wir das nicht
gut in uns aufnehmen, zu wenig gehört haben, dann werden wir sehr auf der Suche sein. Dann suchen wir ein Leben lang. Bei mir, ich bringe mal ein kurzes Beispiel von mir auch, ich würde mal sagen, in meiner Kindheit habe ich das zu wenig erfahren, zu wenig gehört, auch zu wenig gefühlt. Du bist kostbar, wertvoll. Und in meiner Biografie habe ich gemerkt, was das für Auswirkungen hat. Bei mir war ganz früh ein Satz, ich muss mehr sein, als ich bin. Ich muss mehr zeigen, als ich bin. Jeder erfährt das unterschiedlich. Wenn ein Mangel da ist von du bist kostbar, wertvoll, du bist gut. Ich habe sehr früh, mit 18 habe ich angefangen, so eine Jugendgruppe zu leiten. Weiß man sehr gut, ich habe damals in Neuss gewohnt und in Mönchengladbach war die Jugendgruppe. Und ich bin dann hingefahren, ich weiß nicht genau, wenn ich zur Jugendgruppe gefahren bin, und dann habe ich die geleitet und ich hatte einen bestimmten Anspruch, wie ich als Leiter, wie ich als Führungspersönlichkeit sein sollte. Ich habe auch schlaue Bücher gelesen und immer so innerlich gemerkt, ah, das bist du nicht ganz. Da fehlt noch was. Und deshalb habe ich mich besonders angestrengt. Und diese Anstrengung stieg in meinen Kopf immer. Das habe ich daran gemerkt, dass nach der Gruppe, wenn ich fertig war, bin ich in den Zug gestiegen, bin dann wieder zurück nach Neuss gefahren. Und ich weiß noch, dass ich meinen Kopf, weil er so wehtut, weil ich Kopfschmerzen hatte, so an die kühlende Glasscheibe des Zuges gehalten habe. Das hat mir gut getan. Das weiß ich noch sehr gut, wie ich dann so ticker, 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 tick nach Hause gefahren bin. Habe meinen Kopf, der so weht hat, immer an die kühlende Glasscheibe gehalten. Und wir spüren diese Grenze. Wir spüren diesen Mangel von Identität an verschiedenen Stationen des Lebens. Deshalb möchte ich dich ermutigen, wenn du auch so Grenzen erlebst, zu schauen, oh, wo könnte das herkommen? Wo brauche ich eine Nachbevaterung, Nachbemutterung, die am intensivsten, wenn wir uns öffnen, von Gott kommt, der uns in der Tiefe zusprechen kann, wer wir sind. Ich habe das auch, ich erzähle einmal eine Geschichte, mal erlebt, du hast ja gesagt, Foursquare-Leiter, ich war mal 10 Jahre Foursquare-Leiter. Foursquare ist ein kleiner Gemeindebund, kommt aus Amerika, ist inzwischen weltweit. Den habe ich mal geleitet für 10 Jahre. Und eine weitere Grenze, wo ich gemerkt habe, dieser Satz, ich muss mich darstellen, ich muss mehr sein, als ich bin, da fehlte was, ja, an kraftvoller Identität. Das kann man ganz gut verstecken, das merkt man ja auch von außen gar nicht so. Ne? Nur wenn man selber wachsam ist, dann kriegt man da Zugang zu. Sehen wir mal die Geschichte, da waren wir. Da gab es in Stuttgart einen großen Kongress, Kongress der Einheit, haben sie das genannt. Da kamen die ganzen Kirchen zusammen, die Vertreter von der katholischen Kirche, evangelische Kirche, Baptisten, Mennoniten und was es da alles gibt. Ja, gibt eine ganze Menge in Deutschland. Und mit allen Vertretern und Gruppen waren das 3000 Leute, die zusammengekommen sind in einer großen Kongresshalle in Stuttgart. Ich war auch dabei, ich sollte Foursquare vertreten, habe ich dann gern gemacht. Und dann gab es einen Abend, das war der Abschlussabend. Und die Initiatoren hatten die Idee zu sagen, jeder Vertreter von den verschiedenen Kirchen kommt an dem Abend, an dem Festabend nach vorne auf die Bühne und wir bauen zusammen eine Mauer. Und die Mauer besteht aus einzelnen Backsteinen, wo vorne dann das Logo der Kirche drauf ist. Und dann bauen wir eine Mauer und das soll ausdrücken, wir gehören zusammen, keiner ist größer oder kleiner, wir alle bilden die Mauer der Einheit. Nur so können wir den großen Auftrag Jesu erreichen. Ja, keiner ist größer, keiner ist kleiner. Schön gesagt, damals war Foursquare, glaube ich, die kleinste Gemeindebewegung in Deutschland. Und wenn 3000 Augenpaare auf dich schauen, wenn du auf die Bühne gehst, dann überlegst du ja schon, wie gehst du auf die Bühne. Auf jeden Fall, ich stand da mit meinem Backstein, mit dem Foursquare-Logo und das fängt dann schon an bei der Überlegung, wann gehst du hoch. Als Erster wird ein bisschen affig, ne? Und als Letzter wird auch zu demütig. Ne? Dann dachte ich mir, komm, dann machst du es da irgendwie in die Mitte. Dann reihe ich mich da so ein, ne? Und einer nach dem anderen baut da seinen Stein auf. Ne? Die Mauer wird gebildet, ne? Und ich wusste genau. Also, wenn ich da nach vorne gehe und die Mauer ist fertig, dann werden da hunderte von Fotos gemacht und am Montag kommt das alles in die christlichen Zeitungen, da wird man die Mauer sehen. Kurz entschlossen habe ich dann doch gewartet, bis alle vorne waren, dann ging ich als letzter hoch und hab ganz oben den Foursquare-Stein mit dem Logo reingesetzt und Fotos wurden gemacht, Lieder wurden gesungen, Gebete wurden gesprochen. Und als ich dann zum Schluss dann so runterging auf die Bühne, weiß ich noch sehr gut, ich hatte so klar das Empfinden, dass Gott zu mir spricht, Jan, du musst Demut lernen. Also an solchen Punkten, wenn man wachsam ist, man kann es auch überspielen, merkt man oder kriegt man Zugang zu den Themen, die man hat. Du hast ein Thema, ich habe ein Thema. Welches Thema hast du? Und ich glaube, dass gerade dieser Punkt Identität, das hört nie auf. Identität, wer bin ich? Dies tief aufzunehmen. Je mehr und geklärter dieses Thema ist, desto ruhiger werde ich. Desto mehr kann ich von innen heraus leben. Und ich möchte jetzt mal diesen Schlüsselsatz bringen, der mir geholfen hat. Mein Schlüsselsatz, den ich bringe, durch Christus ist die Identität Gottes meine Identität geworden. Ich wiederhole es nochmal. Durch Christus ist die Identität Gottes, das Wesen Gottes, meine Identität geworden. Lass diesen Satz mal auf dich wirken, den kann man schnell mal so hören und vorbeiziehen lassen, der hat Power. Durch Christus ist Gottes Identität meine Identität geworden. Vor 200-300 Jahren war diese Frage, wer bin ich, ja, meine Identität, die war zumindest in Europa relativ leicht zu beantworten. Man hat sich sehr stark durch seinen Stand und seinen Beruf identifiziert. Ja, der Sohn des Bäckermeisters, der wurde auch wieder Bäcker, ne? Und dessen Sohn wurde auch wieder Bäcker. Man hat das so tradiert, ne? Es war relativ klar, ich bin Bäcker, ich bin Schuster, das merkt man in den Namen noch heute. Ne? Heutzutage ist das deutlich schwieriger. Wer bin ich? Wir haben so viele Möglichkeiten und wir müssen immer wieder wählen. Das ist ein unheimliches Potenzial der Freiheit. Auf der anderen Seite auch wieder eine Herausforderung. Ich muss immer wieder wählen. Und jetzt kommt der wichtige Punkt, Identität. Die kommt nicht einfach von mir heraus, sondern als kleines Kind wachsen wir auf und Identität muss zugesprochen werden. Wir müssen hören, wer wir sind. Wir brauchen einen Spiegel. Das merken wir, wenn ein kleines Kind aufwächst. Das redet am Anfang noch so, Max will spielen. Kennt ihr wahrscheinlich, ne? Nicht ich will spielen, ne? Sondern Max will spielen. Also noch kein Ich-Bewusstsein. Ein kleines Kind im ganz frühen Alter weiß noch nicht genau, wer bin ich, sondern, oh, Max will spielen. Warum sagt ein kleines Kind nicht ich will spielen, sondern Max will spielen? Weil die Eltern immer wieder gesagt haben, Max, komm noch mal zu uns. Max, schön gemacht. Deshalb nimmt das Kind diesen Namen und sagt, Max will spielen. Also dieser Zuspruch ist ganz, ganz wichtig. Wir brauchen diese Prägung und durch die Eltern kommt diese Prägung, durch die Lehrer kommt die Prägung. Alles frühe Personen, die dich und mich geprägt haben. Und diese Frage der Identität, wer bin ich, ist nicht einfach eine Sache, die einmal gegeben worden ist, sondern die bildet sich ein ganzes Leben. Deshalb ist diese Frage, wer bin ich als Mensch, eine Lebensaufgabe. Immer wieder, wenn wir Entscheidungen treffen, wenn wir in Situationen sind, wo ich wähle, wo ich Entscheidungen treffe, das sind die Momente, wo ich überlege, entspricht das mir? Will ich das wirklich? Bin das ich? Diese Fragen kommen immer wieder und dadurch wird eine Identität geprägt. Deshalb kann man auch sein Leben in dem Sinne so leben, dass es nicht ganz gelingt. Es gibt Menschen, die mit 40 irgendwann im Café sitzen und überlegen, oh, war das wirklich mein Leben? Habe ich wirklich das gelebt, was mir entspricht? Diese Midlife-Crisis nennt man das. In der Mitte des Lebens. War das wirklich ich? Oder habe ich einfach Formen gelebt, die von der Gesellschaft an mich herangetragen worden sind? Und das war der leichteste Weg. Wenn wir da nicht treu sind und diese Frage, wer bin ich wirklich, in unsere Entscheidung hineinbringen. Für Tiere ist das ja gar kein Problem. Also Tiere stellen sich diese Frage nicht, und wer bin ich? Wenn man Goldfische im Aquarium sieht, die stellen sich nicht die Frage, wer bin ich? Die schwimmen da rum, machen den Mund auf und zu, trinken Essen ein bisschen. Und wenn der Besitzer einmal im Monat das Aquarium sauber macht, dann schwimmen die in der Ecke. Und wenn man die fragen würde, gibt es Gott, dann würden die sagen, natürlich, was denkst du, wer da jedes Mal das Aquarium sauber macht? Also sehr einfach gestrickt. Die nehmen das wahr und essen und das war's. Aber für uns Menschen ist es eine Aufgabe, die nicht einfach ist. Wer bist du? Und wer hat dir zugesprochen, wer du bist? Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich so frage, wer bist du, Identität. Wir denken natürlich auch nicht ständig darüber nach, wer bin ich. Aber wir beantworten diese Frage mehr, wie fühle ich mich? Das Selbstwertgefühl. Ja. Also das ist schon stärker da. Wie fühle ich mich? Fühle ich mich wertgeschätzt? Fühle ich mich selbstbewusst? Solche Gefühle, die sind stärker da natürlich als die Frage, wer bin ich? Und weißt du, wie es dir geht? Wie fühlst du dich? Fühlst du dich selbstbewusst, selbstsicher, selbstwertgeschätzt, selbst angenommen? Dieses innere Ruhen, ist das in dir? Weißt du, wie es dir geht? Manchmal gibt es Situationen, wo ich fühle mich wie ein Adler, wenn mir was richtig Gutes gelingt, das kennst du wahrscheinlich auch, und dann, wenn ein Wasserschaden ist oder irgendwas, dann fühlt man sich vielleicht wie ein Suppenhuhn, ne? Also kann schon ganz schöne Bandbreite annehmen, wie wir uns fühlen in unserem Selbstwertgefühl. Wer bin ich? Ist da Stärke? Ist da Sicherheit? Ist da Ruhe in mir? Und ich möchte mit euch einen Text mal kurz lesen. Und zwar ist das ein schöner Text, weil Gott hier mit einem Menschen etwas darstellt, was für uns alle gilt. Und hier haben wir einen, der, ich sag mal, in einer besonderen Situation ein sehr niedriges Selbstbewusstsein hat, sage ich jetzt mal. Ein niedriges Selbstwertgefühl. Wer könnte sein? Ja. Gut. Sehr gut. Gideon, dann lesen wir doch mal Richter 6. Ja? Richter 6. Richter, das kommt dann so nach, immer nach Mose, relativ schnell kommen die Richter. Und das 6. Kapitel. Ich lese mal ab Vers 11. Kurz der Hintergrund, was ist da der Hintergrund gewesen? Ich kenne das eine oder andere. Die Midianiter, das war ein ziemlich starkes Volk. Die haben die Israeliten zu der Zeit immer wieder überfallen und geknechtet, ne, versklavt sozusagen, kann man sagen. Und das haben sie so gemacht, dass sie immer wieder zur Erntezeit nach Israel reingeritten sind, und weil sie so stark waren und die Israeliten nichts gegen sie tun konnten, haben sie die Ernte einfach mitgenommen. Also ist schon ziemlich frustrierend, oder? Wenn du ständig, du baust an, das ist ein harter Job gewesen, die ganzen Samen auszusäen und so weiter. Und dann, wenn geerntet wird, du willst endlich was davon nehmen, von deiner Arbeit, kommt ein anderer und nimmt es dir weg. Das kann ganz schön frustrierend sein. Vielleicht kennst du so Situationen, wo du immer wieder an Grenzen kommst, du versuchst dich anzustrengen, versuchst was zu machen und es gelingt doch partout immer wieder nicht. Irgendein Lebensbereich, kennst du sowas, wo du immer wieder an einer Grenze kommst, das kann richtig nerven, kann richtig ärgerlich machen oder hier beim Gideon richtig depressiv machen, je nach Persönlichkeit. Gideon war extrem depressiv. Es heißt, dass die Israeliten und auch Gideon sich in Höhlen zurückzogen. Ja? Zeichen für Depression, wenn man es mal überträgt. Ja. Keine Kraft mehr. In die Höhlen zurückgezogen und versucht, da irgendwie ein bisschen Nahrung noch mitzunehmen. Und in dieser Höhle, das war eine Kelte, also wo früher dann auch der Wein hergestellt worden ist, hier begegnet Gott dem Gideon. Und ich lese, das ist eine meiner Lieblingsgeschichten. Ich habe so ein paar Lieblingsgeschichten. Gideon gehört zu einer meiner favorites. Ich lese das mal vor ab Vers 11. Und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Eiche bei Ophra. Die gehörte Joasch, dem Abisriter. Und sein Sohn Gideon drosch Weizen in der Kelter, damit er ihn berge vor den Midianitern. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, erinnere dich jetzt an Helena von Troja, der Herr mit dir, du streitbarer Held. Gideon aber sprach, ach mein Herr, ist der Herr mit uns, warum ist uns dann das alles widerfahren? Und wo sind all seine Wunder, die uns unsere Väter erzählt und sprachen, der Herr hat uns aus Ägypten geführt. Und wenn man weiter liest, kannst du gern machen, dann siehst du ein Argument nach dem anderen. Wenn das denn so wäre, ne? Und dann vergleicht er es mit der Situation, die vor Augen ist. Es ist natürlich schon ein bisschen provokant, ne? Gideon, der so malträtiert worden ist, und dann kommt Gott, ähnlich wie bei Helen von Troja, und sagt, gegrüßt seist du, du streitbarer Held. Und was dann kommt, das ist so ein typisches, ich würde mal sagen, Mensch-Gott-Gespräch. Gott versucht hier wie ein guter Vater, wie eine gute Mutter, einen Zuspruch. So sehe ich dich. Wenn ich dich anschaue, dann will ich dir mal sagen, was ich sehe. Und das, was Gott in dir und in mir sieht, ist so gut, dass wir sagen, wie kannst du sowas sagen? Das passt doch gar nicht zu dem, wie ich mich fühle, wie ich mich erlebe. Und wenn du die Geschichte weiterliest, dann weißt du, dass Gott mit Gideon eine richtig tolle Story vorhat. Er führt ihn genau an die Grenzen, die seine Grenzen sind, und erweitert sie, bis er Gideon an den Punkt bringt, dass er wirklich versteht, zusammen mit Gott, wenn ich wirklich höre, wer ich bin, wenn ich mich damit verbinde, dann kommt die Herzenskraft. Das hat Gideon erfahren. Und ich möchte diesen Punkt, ich habe ja meinen Schlüsselsatz gebracht, durch Christus ist Gottes Identität meine Identität geworden. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir diese Erkenntnis, wer wir sind, dass wir Gottes Sicht für uns, wie er mich sieht, tief in uns aufnehmen. Je tiefer das geht, desto mehr kommen wir in unsere Kraft, desto weniger muss ich im Außen suchen, was mich bestätigt. Das ist aber gar nicht so einfach, oder? Schauen wir mal, wie das weiter Gott gemacht hat hier. Der Segen Aarons, wenn du mal schaust, wie beginnt es, wenn ein Kind geboren wird, ja? Das erste, was ein kleines Kind erlebt, wenn es gut geht, nach dem Trauma der Geburt, ist das Lächeln der Eltern. Ist das nicht schön? Da sind Eltern nach dem ganzen Blut und Schweiß und Tränen der Geburt, ne, hält man das Kind im Arm und es gibt ein Lächeln. Das ist das Erste, was ein Kind auf dieser Welt erlebt. Das gütige Lächeln der Eltern. Und man sagt hier, dass der Segen, der aaronitische Segen, wenn es da heißt, Gott lasse leuchten dein Angesicht über uns, dass es aus dieser Urerfahrung abgeleitet worden ist, wir alle brauchen das Lächeln der Eltern. Die Annahme. Und so ein Lächeln kann so tief gehen, tiefer als ein Wort, wenn du wirklich einen in die Augen schaust und dann spürst, du bist willkommen. Ich mag dich, ich liebe dich, so wie du bist, nehme ich dich an. Und ein kleines Kind hat noch nichts leisten können, oder? Hat kein Business aufgebaut, hat die Haare nicht ordentlich, stinkt ein bisschen vielleicht, torkelt rum. Du bist kostbar. Du bist wertvoll, du bist geliebt, du bist angenommen, so wie du bist. Und ich glaube zutiefst, dass Gott uns weitaus besser sieht als wir uns selbst. Das ist meine Überzeugung. Wenn Gott dich anschaut, er sieht durch all das durch, weil du denkst, oh, da schäme ich mich für, oder oh, das ist noch nicht fertig. Und ich will dir nochmal sagen, je weniger wir das aufgenommen haben, dieses Leuchten auf dem Angesicht Gottes, wenn er uns sieht, dieser Zuspruch, wie Gideon es gehört hat, du streitbarer Held, das ist das, was ich in dir sehe. Je weniger wir das in uns aufnehmen, desto mehr werden wir versuchen, nach außen hin uns so darzustellen, dass ich endlich diese Rückmeldung bekomme von anderen, du bist gut, du bist erfolgreich, klasse gemacht. Aber wir werden niemals durch ein mehr beten, mehr singen, mehr dies, unsere Identität erfahren. Identität geht immer von innen nach außen wie ein Samen. Wir säen Identität und wir ernten die Frucht. Niemals umgekehrt. Zuerst die Gabe, dann die Aufgabe. Zuerst die Identität, dann die Auswirkung, wer ich denn bin. Und solange das noch nicht geklärt ist, diese Frage, wer bin ich? Werde ich auf der Suche sein? Da können wir auch noch Jakob nehmen, der das genauso erfahren hat. Der rannte ja drei Viertel seines Lebens und suchte und suchte und suchte und suchte und suchte. Wer bist du? Ich möchte zu Ende kommen. Denk nur mal an Jesus. Ich glaube, Jesus war die freieste Person, die es jemals gab. Denk mal an die Situation, als er etwas toll gemacht hat. Da gab es Bestätigung. Und ich sag mal, die Verführung, hey, super. Und das ist so, eben wenn wir sehr stark im Außen orientiert sind, die Reaktion der Menschen, wir machen dich zum König. Top, du wirst der Finanzleiter hier, das Business. Und Jesus konnte dem widerstehen. Er wurde nicht verführt. Bis hin auch, als er konsequent war, wie schnell das umschlagen kann, von Hosianna zu Kreuze gehen. Ne? Weg mit dem! Kreuzigt ihn! Denk an die Versuchungsgeschichte, als Jesus vom Teufel versucht worden ist. Geh auf die Zinne. Wenn du mich anbetest, dann werde ich dir geben das und das und das. Dann wirst du das und das sein. Warum konnte Jesus dem so widerstehen, ob es die Menschen waren oder der Teufel war? Weil er sagen konnte, ich muss das nicht beweisen, dass ich Gottes Sohn bin. Ich muss nicht hier Steine zu Brot machen und damit beweisen, dass ich Gottes Sohn bin. Hör mal, ich bin es. Und als er diesen Satz ausgesprochen hat, denk an Gethsemane, als die Soldaten kamen, er sprach, ich bin's, und in der Bibel wird's bezeugt, da steckte so eine Power drin, dass die Soldaten ihre Kraft verloren. Mit einem Satz, ich bin's. Und ich glaube, dass es wird einmal, glaube ich, überliefert, ne, dass Gott zu Jesus sagte, du bist mein geliebter Sohn. Und ich bin fest überzeugt, das war nicht das einzige Mal. Ich glaube, dass Jesus sehr oft in dieser Situation war, wo er innerlich offen war und innerlich gelauscht hat und dann gehört hat, du bist. Du bist. Wann hast du das letzte Mal gehört? Wann hast du dein Herz mal das letzte Mal so in der Stille vor Gott bewegt, um wirklich zu hören und zu spüren das Leuchten von Gottes Angesicht über dir? Das kann so tief gehen, dass du wie Helena von Troja deine Schultern aufrichtest, ein Ruck durch deinen Körper geht und weißt, königliche Anmut, ich weiß, wer ich bin und ich muss es nicht im Außen suchen. Diese Suche wird vergeblich sein. Und sie wird auch umsonst oder nicht mehr nötig sein, wenn wir es mehr und mehr hören, spüren, wissen. Meine Identität ist, in Christus, Gottes Identität. Das ist meine Quelle. Und das wünsche ich uns jetzt in dieser Jahreszeit, wo wir Weihnachten feiern. Gott wurde Mensch, damit wir das anfassen, damit wir das sehen können. Deine Identität ist Gottes Identität. Gottes Wesen ist in dir. Und das ist die Kraft, die Gott uns zuspricht. Ja, dafür möchte ich jetzt noch gern beten, dass wir Zeit nehmen für diese Wahrheit, wenn wir Weihnachten feiern. Das kann so schnell abgleiten, einfach auch eine wertvolle, schöne Zeit. Aber diesen Moment mal, denk mal dran, Weihnachten, das kleine Kind, Gott wurde Mensch, damit wir das sehen, diese Kindschaft. Gott wurde Mensch, sodass der Mensch göttlich wird. Die Vereinigung, das ist Gottes Sehnsucht. Vater, ich danke dir für diesen Zuspruch. Und ich möchte es nochmal jetzt an Christi Stadt aussprechen. Du bist kostbar. Du bist wertvoll. Du bist geliebt und angenommen. Und diese Annahme ist unabhängig von deinem Verhalten. Hör gut zu. Diese Annahme Gottes ist unabhängig von dem, wie du dich verhältst. Es ist begründet in deinem Innersten, in deinem Herzen. Gott liebt dich, Gott mag dich. Und sein Angesicht leuchtet über dir. Geist Gottes, ich bete dich, dass dieser Zuspruch jetzt ganz tief in unser Herz fällt. Und dort, wo wir noch auf der Suche sind, dort, wo wir das vielleicht zu wenig gehört, zu wenig gespürt haben, dass dieser Moment jetzt geschieht, dass du, Geist Gottes, jetzt ein Herz anrührst, dass Heilung geschieht, dass eine Nachbevaterung, eine Nachbemutterung geschieht, eine Ernährung aus dem tiefsten Herzen, deinem Herzen. Dass wir es hören, dass wir es spüren, dass wir aufgerichtet werden und dass wir nicht mehr im Außen suchen müssen, diese Bestätigung, sondern wir tragen sie in uns. Dafür danke ich dir für diesen Zuspruch. Ich danke dir für diese Berührung. Und ich danke dir für die Weihnachtszeit, dass du gekommen bist, um zu zeigen, wie sehr du dich mit uns verbindest. Dass du ins Fleisch gekommen bist, in unser Menschsein. Amen. Amen.